Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. Mit investigativem Journalismus wollen wir uns heute beschäftigen an diesem Feiertag, einem Genre, das es auch in Hollywood zu einiger Popularität gebracht hat.
All the President's Men. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy.
White House. Howard Hunt, please.
Mit Schreibmaschine, Telefon und viel Laufarbeit deckten vor 44 Jahren die Journalisten Woodward und Bernstein die Watergate-Affäre auf und brachten die Regierung Nixon zu Fall. Gespielt von den Hollywood-Ikonen Robert Redford und Dustin Hoffman im Film All the President's Men, auf Deutsch Die Unbestechlichen, wurden sie zum Vorbild für nachfolgende Journalistengenerationen. Vier Jahrzehnte und einige Zeitungskrisen später steht der investigative Journalismus anscheinend in neuer Blüte. Trotz Werbeflaute und Einsparungen bei den Redaktionen schmücken sich Medienhäuser mit Investigativabteilungen. Es gibt internationale Kooperationen zur Aufdeckung transnationaler Korruption. Eigens gegründete Recherchebüros wie das Deutsche Korrektiv widmen sich spendenfinanziert der Aufdeckung gesellschaftlicher Missstände. Wir haben zwei Vertreter der heutigen Generation investigativer Journalisten zum Gespräch gebeten, Annette Dovideit und Nicolas Richter. Annette Dovideit ist hier bei mir im Studio. Seit 2018 ist sie Chefreporterin bei Welt, gelernte Volkswirtin. Herzlich willkommen, Frau Dovideit.
Danke, hallo.
Woodward und Bernstein, die Altmeister der Recherche, waren das für Sie mal Vorbilder, diese einsamen Männer im Kampf gegen die großen Mächte in Amerika?
Ja, schon. Also ich bewundere das sehr, dass es damals schon diese Akribie gab, dass man gesagt hat, man geht da nicht nur gegen Widerstände vor, sondern man nimmt sich auch die Zeit, sich in sowas so reinzubohren, über Monate und Jahre hinweg eine Geschichte zu recherchieren und beißt sich daran richtig die Zähne aus. Und das ist es, was für mich auch heute Investigativjournalismus tatsächlich ausmacht, dass man sagt, nicht schnell heute eine Geschichte, morgen die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, dahinterher, sondern dass man sagt, ich gehe wirklich einer Sache auf den Grund und lass mich nicht abspeisen.
Trotzdem ist ja dieses Genre ja eine Männerdomäne bis heute. Haben Sie es da manchmal schwerer oder haben Sie das Gefühl, Sie sind da auch ein bisschen einsam auf weiter Flur? Denn im Großen und Ganzen, die meisten, die man kennt, sind ja eher Männer.
Das ist, finde ich, eine sehr gute Frage. Das diskutieren wir unter den weiblichen Kolleginnen auch immer mal wieder. Also wir selber haben ein paar sehr gute Investigativjournalistinnen bei uns im Team und ich kenne auch aus anderen Redaktionen ein paar sehr gute Kolleginnen. Gerade sind auch Kolleginnen ausgezeichnet worden mit verschiedenen Journalistenpreisen für eine Recherche, wo es um Frauen ging, die auf den Erdbeerfeldern in Spanien vergewaltigt wurden. Und das finde ich toll. Ich finde, dass Frauen eine andere Herangehensweise haben, teilweise an die Themen, die sie auswählen. Also ich kriege das mit in Redaktionen, in unserer oder auch in anderen, dass männliche Kollegen sagen, sie sehen Investigativjournalismus als klassischerweise das an, wo man mit Geheimdiensten zusammensitzt und sich austauscht und manchmal kommt eine Geschichte dabei raus. Und dass das eben so die Kernzelle des investigativen Journalismus in Deutschland gewesen wäre. Und was wir heute sehen, würde ich sagen, ist, dass sich das weitet oder geweitet hat, dass die heutigen investigativen Geschichten eben weit über das hinausgehen. Also dass man sagt, was ich zum Beispiel viel mache, ist soziale Missstände, Gesundheitswesen, Pflege, Arbeitsmarkt, soziale Sicherungssysteme. Was läuft da schief? Was sind Gesetze, die anders sein müssten, damit das System besser funktionieren würde? Und dass man da den investigativen Ansatz sucht. Und das ist, glaube ich, was tatsächlich weibliche Journalisten in diesem Metier mehr tun.
Aus München zugeschaltet ist uns der Mann Nicolas Richter. Gemeinsam mit Bastian, hallo, gemeinsam mit Bastian Obermeier leiten Sie seit letztem Jahr das Ressort Investigative Recherche der Süddeutschen Zeitung. Würden Sie das auch bestätigen, was Frau Dovideit uns da gesagt hat, dass Frauen ein bisschen anders rangehen? Und gibt es bei Ihnen eigentlich überhaupt Frauen in der Abteilung?
Wir haben Frauen in unserer Abteilung und wir arbeiten sehr viel mit Frauen zusammen, auch zum Beispiel in der Recherchekooperation mit NDR und WDR. Meine Kollegin Katja Riedel zum Beispiel war maßgeblich beteiligt an der Enthüllung der AfD-Spendenaffäre im vergangenen Jahr. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass jetzt Frauen speziell investigativ sich um sozialere Themen kümmern müssen und Geheimdienste eine Männerdomäne sind. Ich glaube, dass Frauen alle Bereiche so gut können wie Männer, manchmal vielleicht sogar besser. Ich glaube, dass Frauen vielleicht vom Temperament manchmal auch ein bisschen geduldiger sind und da auch hartnäckiger noch länger dabei bleiben, während Männer schon zur Veröffentlichung drin. Das ist der einzige Unterschied, der mir so aufgefallen ist. Jedenfalls alle Frauen, die ich kenne in dem Bereich, sind hervorragende Kolleginnen.
Vielleicht für unsere Hörer mal erklärt, die sind ja nicht alle Journalisten, beziehungsweise die wenigsten werden Journalisten sein, Herr Richter. Was ist denn der Unterschied zwischen einer normalen Recherche und einer investigativen?
Also mein Kollege und früherer Chef Hans Leindecker hat immer gesagt, der Investigativjournalist steht 2 Stunden vor den anderen auf und geht 2 Stunden später ins Bett. Da ist ein bisschen was dran. Man braucht schon eine Menge Hartnäckigkeit und auch eine gewisse Leidensfähigkeit, um sich tagelang durch Akten und Datenberge zu wühlen. Bei mir persönlich würde ich sagen, es ist eine Form der Neugier, die einen dazu treibt, irgendwie sich länger mit einem Thema zu beschäftigen und auch tiefgründiger. Und ich merke auch, dass das notwendig ist, weil je länger man mit Konzernen und Politikern und deren Pressestellen zu tun hat, merkt man, dass einem da oft wirklich hanebüchener Unsinn erzählt wird, Lügen und Halbwahrheiten. Und es zeigt sich, dass es dann einfach gut ist, wenn man die Fakten ganz genau kennt.
Das heißt, es reizt Sie das Puzzlespiel und auch vielleicht die Anstrengung?
Auf jeden Fall.
Nun willst ja das Klischee, wir haben gerade gesprochen über den Film von Woodward und Bernstein, der investigative Reporter ist ein einsamer Wolf, einer allein gegen alle Widerstände, da bringt er die Größen aus Politik und Wirtschaft zu Fall. Ist das denn heute noch so, war es überhaupt jemals so und wie kann man sich zum Beispiel, Frau Dovideit, Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ich würde sagen, das wird immer wichtiger, dass man tatsächlich im Team arbeitet. Also Sie haben ja eben schon angesprochen, dass es diese internationalen Recherchekooperationen gibt, die gerade die Kollegen von der Süddeutschen auch sehr intensiv machen. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass wir in den Redaktionen sehr viel Teamarbeit machen, teilweise auch über Ressortgrenzen hinweg. Also dass eben nicht nur das Investigativteam immer für sich alleine da irgendwas ausbaldovert, sondern dass wir auch sagen, jetzt machen wir mal was zusammen mit den Leuten aus der Politik oder aus der Wirtschaft und versuchen immer die Experten zusammenzukriegen, die das am sinnvollsten machen können. Und ich würde noch eine Sache ergänzen wollen zu dem, was der Kollege eben gesagt hat, zur Leidensfähigkeit. Ich finde nämlich, was noch den Investigativjournalisten wesentlich unterscheidet von einem anderen Journalisten, ist, dass man auch insofern leidensfähig sein muss, dass man sehr häufig ja rechtliche Auseinandersetzungen hat oder überhaupt Auseinandersetzungen mit den Gegenständen seiner Recherche. Dass man also keine Angst davor haben darf, dass später jemand sauer sein wird, sondern eben genau das er eigentlich erreichen möchte. Also bei einer investigativen Recherche möchte man ja auf keinen Fall, dass nachher alle sagen, oh, das war aber ein toller, fairer, ja, fair natürlich schon, aber es war aber ein toller Bericht. Sondern wir wollen ja schon, dass viele sagen, oh, da haben sie uns aber jetzt hart angegangen. Und dem muss man sich stellen und da muss man auch Spaß dran haben und es nicht als Belastung empfinden.
Das heißt, das Recherchieren und das Schreiben ist ja erst nur ein Teil der Arbeit. Danach kommt eben die große Arbeit gegen die ganzen Widerstände. Herr Richter, wie viel Zeit nimmt das denn für Sie in Anspruch, ja, die Absprache mit Juristen beispielsweise?
Also die Kollegin hat völlig recht. Dieser Teil mit den Juristen nimmt eine immer größeren Raum ein. Wir sehen uns permanent konfrontiert mit Drohbriefen von Anwälten. Sobald man irgendjemand eine Anfrage schickt und sagt, wir möchten über Sie berichten, wir haben folgenden Missstand mitbekommen oder folgendes Fehlverhalten, kriegt man sofort per Fax oder E-Mail eine Warnung, wenn Sie darüber berichten, dann werden wir gegen Sie vorgehen und so weiter. Das sind Einschüchterungsversuche, das kennen wir schon, wir lassen uns davon nicht einschüchtern, aber wir wissen auch, dass die Konsequenzen gravierend sein können. Es hat uns gerade vor einiger Zeit die Süddeutsche jemand verklagt, wegen angeblich unbotmäßiger Berichterstattung, die ihnen selber ein Vermögen gekostet habe. Da ging es um bis zu 80 Millionen Euro. Und die Klage wurde dann abgewiesen von den Gerichten. Aber das zeigt doch, dass man sich da keine Fehler erlauben kann. Und dementsprechend nimmt diese juristische Feinarbeit auch mit unseren Justiziaren im Haus immer größeren Raum ein.
Fühlen Sie sich da genügend abgeschottet? Also wie sehr müssen Sie sich dann noch mal reinknien?
Wir kennen ja das Handwerk und sind schon beim Schreiben und beim Recherchieren sehr darauf bedacht, dass wir extrem akkurat und präzise arbeiten und uns keine Fehler erlauben. Es hilft aber dann doch immer noch, wenn ein Justiziar nochmal einen Blick von außen drauf wirft und sagt, hier sehe ich noch eine Schwachstelle und da muss man noch ein bisschen was ändern. Also das ist wirklich eine Arbeit Hand in Hand.
Wenn wir nochmal konkret auf die Recherchen eingehen, Frau Dovidat, bei Ihrer letzten Recherche, zumindest bei der letzten veröffentlichten Recherche, ging es um die Ausbeutung der Mitarbeiter in vietnamesischen Nagelstudios. Ja. Wie kommt man denn auf so ein Thema und wie sind Sie dann bei der Recherche vorgegangen?
Also ich habe in den letzten 1,5 Jahren ziemlich viele Recherchen gemacht, die sich um Menschenhandel gedreht haben. Und da ging es dann zum Beispiel um Baustellen und dann ging es um Zwangsprostitution. Und dieser ganze Themenbereich bringt es eben mit sich, dass man dann eine Reihe von Kontakten hat, mit denen man sich immer wieder austauscht, sei es bei Ermittlungsbehörden, bei Polizei, Staatsanwaltschaft oder eben auch Finanzkontrolle, Schwarzarbeit beim Zoll. Und bei den Gesprächen, die wir dann führen, gab es dann immer mal wieder dieses Thema, was auch angeschnitten wurde, dass da eigentlich noch nie richtig drüber berichtet hat, jemand drüber berichtet hat, dass in diesen Nagelstudios, die wie Pilze aus dem Boden schießen und die immer billiger werden, und wo es immer normaler wird, in Anführungszeichen, für Frauen dahin zu gehen, genauso wie sie auch zum Friseur gehen, dass da eben viel läuft, was eigentlich nicht sein dürfte. Und meine wunderbare Kollegin, die Annelie Naumann, mit der ich das jetzt zusammen gemacht habe, die hat auch schon seit Monaten immer mal wieder darauf hingewiesen, dass wir darüber eine Geschichte machen müssten, weil sie da einiges gehört hatte. Und dann hat sich das eben ergeben, dass wir irgendwann, nachdem wir einige Hintergrundgespräche schon geführt hatten und wussten, dass es halt wirklich ein großes strukturelles Problem offensichtlich ist, dass da Frauen nach Deutschland geschleust werden, dass da auch Minderjährige in diesen Nagelstudios zum Arbeiten eingesetzt werden, dass die den ganzen Tag in diesen Dämpfen da verbringen und nicht richtig entlohnt werden, natürlich überhaupt keine Aufenthaltsgenehmigung haben für Deutschland, dass wir dann irgendwann in so eine Razzia auch reingekommen sind, dass wir dann mitgehen durften beim Zoll und das dann vor Ort gesehen haben. Und gleichzeitig hatten wir eben auch ein bisschen Kontakte in diese vietnamesische Gemeinde in Deutschland. Und so wurde dann irgendwann endlich eine Geschichte raus. Und das zeigt halt auch, finde ich, dass man als Journalist immer wieder mit so Themen in Berührung kommt, von denen man vielleicht über Jahre hinweg sagt, da muss man mal eine Geschichte drüber machen. Aber irgendwann hat man dann erst den Anpack und sagt so, okay, jetzt kann ich es umsetzen.
Ohne dass Sie uns jetzt sämtliche Methoden natürlich verraten dürfen und wollen, gehen Sie dann einfach als Journalistin einfach auch mal ins Nagelstudio, gucken sich dann um und versuchen vielleicht mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, der Mitarbeiterin vor allem Kontakt aufzunehmen? Kann man sich das vorstellen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist sogar ein sehr wichtiger Teil dieser Arbeit, diese Fußarbeit. Das wird auch heute im Zeitalter von Social Media nicht zu ersetzen sein, dass man einfach mal wohin geht und mit Leuten redet. Also ich mache das unheimlich viel, dass ich in Altenheimen, in Krankenhäusern, in Restaurants, zum Beispiel habe ich vor ein paar Jahren diese Recherchen gemacht über die Pasta- und Pizzakette Vapiano. Da bin ich dann immer in die Vapianos reingegangen und habe gesagt, wie sind denn eure Arbeitsbedingungen und stimmt das denn, dass ihr hier um Lohn möglicherweise betrogen werdet und so. Also das gehört ganz essentiell dazu. Man hat dann auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an die Leute, als wenn man die jetzt irgendwie über Facebook oder sowas anschreibt.
Nikolaus Richter von der Süddeutschen, wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich glaube, dass dieser Kontakt mit den unmittelbar Betroffenen sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja durch verschiedene Leaks Geschichten gemacht, die stark auf Akten basierten und auf durchgestochenen Dokumenten. Aber man muss immer dann, wenn man dieses Grundgerüst hat, das Ganze auch noch mit Leben anreichern und die Leute besuchen, die wirklich davon betroffen sind, soweit es möglich ist, mit denen sprechen, auch um das danach lebhaft und eindringlich schildern zu können. In der Zeitung muss man ja die Leute mal gesehen haben, um die es da geht.
Nun ist ja bei der Süddeutschen die Latte noch fast noch ein bisschen höher gelegt. Zumindest hat man das Gefühl, dass die SZ bei allen großen wichtigen Investigativgeschichten der letzten Jahre dabei war. Denken wir Korruptionsaffäre bei Siemens, Panama Papers, VW-Abgasskandal, Paradise Papers, zum Teil eben im Rechercheverbund mit WDR und NDR. Was war denn für Sie persönlich, Nikolaus Richter, ja die bislang wichtigste oder ungewöhnlichste Recherche, bei der Sie dabei waren?
Also von der Relevanz würde ich sagen, das waren bestimmt solche Großprojekte wie die Paradise Papers, wo man einfach gesehen hat, dass es eine globale Industrie gibt, wo sich Berater, Anwälte und auch manche Staaten zusammentun, um reichen Menschen bei der Steuervermeidung zu helfen. Das ist skandalös und das ist ein Skandal von globalen Ausmaßen. Also das ist, was die Relevanz betrifft, bestimmt eine der wichtigsten Sachen, die wir gemacht haben. Persönlich ist immer noch mir eine der ersten Geschichten in Erinnerung, die wir im Ressort gemacht haben, das übrigens vor 10 Jahren gegründet wurde. Und relativ bald nach der Gründung hatten wir zusammen mit Klaus Ott über die Formel-1-Affäre berichtet, wo sich herausgestellt hat, dass ein Vorstand der Bayerischen Landesbank korrupt war und 50 Millionen Dollar entgegengenommen hatte. Das war von den Ausmaßen einfach unglaublich damals und hat auch bei uns im Haus gezeigt, wo es auch eine gewisse Skepsis gab, ob man Investigation überhaupt braucht. Das hat einfach gezeigt, dass das wichtig ist und auch schnell Früchte trägt.
Welche Rolle spielen denn Whistleblower inzwischen bei Ihnen?
Die sind natürlich eminent wichtig. Also wir leben in gewisser Weise davon. Wir leben ja davon, dass Leute Vertrauliches durchstecken, Geheimnisse verraten, Missstände anprangern. Man sollte aber, und nicht nur wir Journalisten, sondern die ganze Gesellschaft ist auf solche Leute angewiesen, dass sie sagen, was wirklich hinter den Kulissen geschieht. Allerdings, wenn man von Whistleblowern spricht, dann denkt man ja oft an Leute wie Edward Snowden. Ich glaube, er ist so zum Prototyp des Whistleblowers überhaupt geworden. Das ist ja der Mann, der vor einigen Jahren über die Spionagepraktiken der NSA berichtet hatte. Nur gibt es sehr viele Quellen, sage ich mal, die gar nicht so ans Tageslicht treten, so wie er das getan hat, die einfach im Verborgenen bleiben, Informationen weitergeben, ohne dass sie sich selbst so ausliefern sozusagen und ins Licht der Öffentlichkeit begeben mit allen negativen Folgen, die das hat. Und diese heimlichen Whistleblower oder Quellen, um es mal nicht ganz so spektakulär zu nennen, sind auch für uns ein ganz wichtiges Gerüst unserer Arbeit.
Trotzdem, man liebt den Verrat, aber ja nicht den Verräter. Viele Whistleblower mussten das am eigenen Leib erleben, dass sie nicht unbedingt glücklich geworden sind mit dem, was sie da gemacht haben. Frau Dovideit, was macht das mit einem als Journalisten, dass man möglicherweise weiß, da bringt sich jemand entweder in Gefahr oder zumindest ja in Gefahr, seinen Job zu verlieren?
Also wir prüfen immer sehr genau, bevor wir eine Geschichte machen, was bedeutet das für den Informanten, die Quelle, den Whistleblower, wie auch immer man ihn nennt. Bringt er sich selbst in Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren? Bringt er sich vielleicht rechtlich in Gefahr? Also kann er verklagt werden für das, was er da tut? Und müssen wir den vor sich selbst schützen? Und es kann auch schon mal sein, dass deswegen eine Geschichte nicht erscheint. Oder es kann sein, dass wir uns sehr viele Gedanken machen, auch mit dem jeweiligen Menschen zusammen, wie wir ihn anonymisieren müssen, damit man ihn auf keinen Fall findet. Und also auch das ist ein großer Teil unserer Arbeit, dass wir uns das nicht leicht machen und dass wir nicht sagen, ach, das ist uns jetzt egal, uns geht es um die Geschichte und was aus diesem Informanten wird, geht uns dann nichts mehr an.
Sie haben gerade gesagt, manchmal veröffentlicht man manches eben auch nicht, aber wie viele Recherchen verlaufen denn im Sande? Sie müssen ja offen recherchieren. Sie sagen ja, wissen ja nicht, ob zum Schluss eine Geschichte dabei rauskommt.
Sehr viele. Also ich könnte jetzt nicht so einen Prozentsatz sagen, aber also es gibt ja im Grunde genommen zwei Arten von investigativer Recherche, was die Herangehensweise angeht. Entweder man fängt mit einer Frage an und sagt, ich frage mich jetzt mal, wie funktioniert eigentlich dieses oder jenes und habe so eine offene Frage und suche mir dann meine Informanten dazu. Oder ich habe eben als Ausgangspunkt einen Whistleblower, der sagt, ich habe hier was, das ist eine Geschichte für euch, ich habe hier Dokumente oder Informationen oder was auch immer. Und dann gehen wir dieser Geschichte nach und dann wird da ganz oft eben nichts draus, weil man sagt, gut, entweder diese Person halten wir doch nicht für so vertrauenswürdig, vielleicht kann sie ihre Geschichte nicht so richtig belegen, vielleicht wird sie sich selbst in Gefahr bringen oder was auch sehr häufig der Fall ist, ist, dass jemand sagt, ich habe einen spektakulären Fall, über den sollt ihr berichten und wir sagen dann, naja, aber das ist jetzt ein Einzelfall, das hat eigentlich keine übergeordnete Relevanz. Dann ist das vielleicht eher was für eine Lokalzeitung und dann verweisen wir dann entsprechend so. Und das kann alles sein. Also ich glaube, dass bestimmt von 10 Geschichten, die man anfängt, 5 nichts werden.
Nikolaus Richter von der SZ, wie hoch ist bei Ihnen der Anteil der Nicht-Geschichten?
Ich habe nicht Buch geführt, aber auch bei uns verläuft natürlich vieles im Sande. Manchmal auch dann, wenn man sich lang und mit viel Energie durch den Sand gepflügt hat. Das muss auch so sein, denn Recherche muss ja ergebnisoffen sein und manchmal stellt man dann eben fest nach einer Weile, dass der vermeintliche Skandal gar keiner ist und dann sollte man auch nicht darauf beharren, dass es einer sein müsste, sondern man muss es halt dann letzten Endes beerdigen und dann sich wieder um andere Sachen kümmern.
Und die Recherche, das haben wir ja schon eben gesagt, ist ja nur ein Teil der Arbeit. Das muss auch noch geschrieben werden, es muss auch vor allem veröffentlicht werden. Und da frage ich mich, wie geht man da eigentlich sinnvollerweise vor? Weil wir leben ja in einer Zeit, da gibt es eher zu viel Informationen für den Leser, Hörer, Zuschauer auf dem Markt als zu wenig. Da muss man ja auch überlegen, bekommt die Geschichte den nötigen Wumms, den sie auch verdient? Frau Dovideit von der Welt, wie sind denn da Ihre Erfahrungen?
Also ich glaube schon, dass es schwieriger geworden ist, seine Geschichten regelmäßig so zu machen, dass alle Seiten damit zufrieden sind. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Redaktion, die sagt, ja, es sollte schon regelmäßig was aus eurem Team kommen. Das heißt aber nicht, dass die dann erwartet, dass jeden Tag eine super investigative Geschichte kommt. Bei unserem Team ist es zum Beispiel so, wir sind Investigation und Reportage zusammengelegt. Es gibt uns dann den Vorteil, dass wir eben nicht nur immer die super investigativen Stories raushauen müssen, sondern dass wir auch sagen können, wir machen jetzt mal eine Reportage zu einem Ortstermin, wo wir gehen und beschreiben das einfach mal lebhaft und interessant. Das heißt, dadurch haben wir schon schneller auch die Möglichkeit, nach außen zu gehen mit unserem Team. Und dann ist eben natürlich noch das Thema, dass wir auch viel selber produzieren, natürlich unsere Geschichten. Also wir schreiben sie nicht nur und dann sind wir fertig, sondern wir machen auch eine Online-Version daraus. Wir besorgen Fotos, wir machen die Zwischenüberschriften und so weiter. Und das ist natürlich, ja, da steigen auch die Ansprüche und wir hoffen, dass wir dem gerecht werden.
Nicolas Richter, Sie sind ja oft Teil dieser internationalen Riesenrecherchen, die Leaks haben Sie ja vorhin angesprochen, wo man mit unglaublichen Datenmengen auch umzugehen hat. Als Leser fühle ich mich da manchmal ein bisschen erschlagen. Wie verkauft man denn diese Art von Recherchen sinnvollerweise?
Wir haben in den vergangenen Jahren immer mehr auf neue Erklärformen gesetzt, die wir früher nicht so gemacht haben. Also neben den langen Texten, die es immer noch gibt, die man auch braucht, machen wir jetzt immer mehr, arbeiten wir mit Grafiken, mit Videos, mit Erklärvideos. Wir haben Podcasts eingeführt. Wir machen Zusammenfassungen, die die ganze Sache reduzieren auf wirklich die ganz wesentlichen Punkte und versuchen, so ein Angebot zu vermitteln, das sowohl in die Tiefe geht, aber auch für Leute, die es nicht in allen Details wissen wollen, einfach so eine Überblicksform gibt und wo auch das, was komplex ist, gerade wenn es um Steueroasen und solche dubiosen Konstruktionen geht, dass das leichter verständlich wird.
Ich habe am Anfang das Beispiel Watergate erwähnt. Da stand am Ende der Recherche der Rücktritt von Richard Nixon als amerikanischem Präsidenten. Wie zufrieden sind Sie beiden denn, Annette Dovideit von der Welt, Nicolas Richter von der Süddeutschen Zeitung, mit dem Ergebnis Ihrer Recherchen? Oder haben Sie da gar nicht so ein Riesenziel, was Sie vielleicht damit erreichen wollen? Vielleicht Frau Dovideit zuerst.
Also wenn man wirklich sowas bewegt, dass sich ein Gesetz ändert zum Beispiel, dann ist das natürlich das Optimale. Also in der Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, war es einmal der Fall, wo ich auch sagen würde, das ist die wirksamste Recherche gewesen. Da habe ich gemeinsam mit Kollegen vom Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks berichtet über das, was in der Öffentlichkeit dann genannt wurde, die Russenmafia in der ambulanten Pflege. Da haben wir eben berichtet, dass 1 Milliarde Euro pro Jahr durch solche kriminellen Banden aus dem Pflegesystem rausgezogen wird. Und diese Berichterstattung, die wir dann auch über ein paar Wochen, Monate durchgezogen haben und die von sehr vielen Medien zum Glück aufgegriffen wurde, die hat dann letzten Endes dazu geführt, dass sich wirklich das Gesetz, wie diese Pflegedienste kontrolliert werden, entsprechend geändert hat. Und das ist, glaube ich, das Maximum, was man erreichen kann, wenn man sagt, also man hat ja einen Missstand erkannt und beschrieben und hoffentlich wird er dann auch behoben. Das funktioniert natürlich bei weitem nicht bei jeder Geschichte. Also da gehört schon viel dazu, dass es dann zu sowas kommt.
Nicolas Richter, was war denn Ihr größter Erfolg? Wenn man es so nennen mag.
Ja, natürlich sind wir auch, schauen wir auch darauf, welche Folgen unsere Recherchen haben. Und manchmal sind die Folgen enorm, so wie man gerade nach dem Strache-Video sieht in Österreich. Jetzt ist gerade die ganze Regierung auseinandergefallen. Das ist natürlich eine sehr hohe Latte. Und ich glaube, man sollte dann nicht den Fehler machen, dass man erwartet, dass bei jeder Recherche, die man macht, gleich jemand zurücktreten muss. Weil wenn man, glaube ich, mit diesem Anspruch dran geht, dann wird man am Ende nur noch ganz wenige Geschichten machen. Mich hat in den vergangenen Jahren ein anderer Trend beunruhigt, und zwar der, dass Recherchen, die sehr, sehr gut sind, gar keine Folgen haben, weil viele Menschen bestimmten Medien nicht mehr trauen. Also wenn Sie sich an die US-Wahl erinnern, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde im Herbst 2016. Da gab es ja unglaubliche Enthüllungen über seine Steuern, über seinen Sexismus. Auch damals gab es ein Tonband, der ihn bei sehr abfälligen Äußerungen über Frauen erwischt hatte. Und für seine Fans hatte das null Konsequenzen, weil die gesagt haben, ach, das ist eine Kampagne der linken Medien und unser armer Donald. Und dann haben sie ihn trotzdem gewählt und so wurde er US-Präsident. Und das ist ein Trend, der mich beunruhigt, weil wenn man am Ende Fakten enthüllt und das hat gar keine Wirkung mehr, dann zeigt sich ja, dass auch ein großes Stück Vertrauen in die Medien verloren gegangen ist.
Am Anfang habe ich ja die These aufgestellt, der investigative Journalismus sei in neuer Blüte. Das wäre dann nicht so nach Ihrer Lesart, Herr Richter, oder?
Ich glaube, es ist kein Widerspruch. Der Journalismus, der Investigative, ist zumal in Deutschland in der Blüte. Das gab es ja in dieser Breite früher überhaupt nicht. Da hat es eigentlich nur der Spiegel gemacht. Und wir finden das ganz klasse, dass so viele Redaktionen sich das auch leisten, weil es kostet ja auch Geld und Aufwand. Nur muss man eben gleichzeitig sehen, dass es Teile der Bevölkerung gibt und es sind viele ballen sich da gerade bei den AfD-Wählern, die sagen, diesen Medien trauen wir gar nicht mehr, egal was die berichten. In unseren Augen stimmt das einfach nicht.
Frau Dovideit, was sagen Sie dazu?
Ich glaube, es ist nicht nur das Problem, dass viele Leute den Medien, den sogenannten Mainstream-Medien, wie es dann immer heißt, nicht vertrauen mehr, sondern ich glaube, es ist auch das Problem, dass wir schon einfach total überfüttert sind an Nachrichten, dadurch, dass wir in den sozialen Netzwerken alle selbst aktiv sind. Und vielleicht auch gerade dadurch, dass es so viele Investigativteams gibt. Und ich glaube, man muss schon auch sagen, dass es so einen Wettbewerb gibt, dass man sagt, man muss auch regelmäßig als Investigativteam eine Nachricht raushauen. Dass es schon auch teilweise dazu führen kann, dass man Nachrichten so groß verkauft, wie sie vielleicht nicht verkauft werden müssten. Also ich glaube, da ist kein Investigativteam vor gefeit, weil man ja schon regelmäßig auch Präsenz zeigen muss und sagen, hey, wir machen auch was. Also wir machen jetzt hier nicht nur monatelang recherchieren wir rum, sondern es kommt was raus. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen dazu beiträgt, dass es so eine gewisse Sättigung gibt an Skandalen.
Aber diese Sättigung kann natürlich nicht bedeuten, dass Recherche, Investigative zumal weniger wichtig wird. Vielen Dank meinen beiden Gesprächspartnern Annette Dovideit von der Welt und Nicolas Richter von der Süddeutschen Zeitung. Danke, dass Sie uns hier in Medias Res an Ihrem Redaktionsalltag und an Ihren Erfahrungen als investigative Journalisten haben teilhaben lassen. Die Diskussionsrunde mit Annette Dovideit und Nicolas Richter haben wir gestern aufgezeichnet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt für heute Brigitte Beetz. Morgen gibt es wieder eine Dialogausgabe unserer Sendung. Sie kennen das, wir stellen eine Frage und Sie können sich beteiligen. Diesmal geht es um folgende Herrschaften.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen. Wie sie
oder auch um folgende.
Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich
dachte
kurz,
es wäre mein Video und ich wollte meine Begrüßung gerade reinhauen.
Du darfst auch, willst du auch dein
Video? Nee, alles gut.
In diesem Video wird vermutlich Julian das Raupenzepter übernehmen. Also.
Boah, das ist unlustig.
Es geht um YouTuber. Wir wollen Sie fragen, lassen Sie sich von YouTubern beeinflussen? Sogenannte Influencer werden ja immer stärker, vor allem von jungen Leuten, geklickt. Sie reden entweder frei drauf los oder veröffentlichen sorgfältig vorproduzierte Videos. Alleine das Video Die Zerstörung der CDU von YouTuber Rezo hat es auf über 13 Millionen Views gebracht. Was sagen Sie? Ihre Selbsteinschätzung ist gefragt. Lassen Sie sich davon beeinflussen. Sie können uns anrufen unter der Rufnummer 0221 345 3451 0221 345 3451. Mailen können Sie uns natürlich auch. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de ist die Adresse. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Henning Hubert wird sich morgen mit Ihren Meinungen und Anregungen beschäftigen. Für die Sendung heute verabschiedet sich Brigitte Beetz.